Heute zu Gast unser de facto Stammgast mittlerweile, unser Lieblings-Digitalanalyst Philipp Pip Klöckner.
Ich merke das bei mir selber, dass ich deutlich weniger gewillt bin, mit Usern auf Twitter zu interagieren, wenn die halt ein Pseudonym oder anonym haben. Das heißt, ich finde es dann, also gerade wenn Leute Fragen zu Aktien stellen oder auch zu irgendwelchen kontroversen Sachen und ich nicht weiß, wem ich antworte, dann habe ich so das Gefühl, ich will eigentlich mit denen nicht in die Debatte treten. Also ich unterhalte mich prinzipiell mit jedem oder beantworte auch fast jeden Tweet, aber ich finde es besser, wenn man sich dabei ins Gesicht gucken kann und auch weiß, was der Hintergrund ist.
Ihr kennt das Prinzip, wir können aktuell keine Events machen, deswegen wollen wir hier im Podcast Partner zu Wort kommen lassen, die spannende Sachen machen, die wir eigentlich auf der Fläche gehabt hätten als Aussteller. Dazu zählt Fastly, eine Firma, die an der Börse extrem erfolgreich ist, die wir selber bei OMR einsetzen, die auf unserer OMR Reviews Plattform extrem gut bewertet ist und die Sachen machen, die vielen, glaube ich, gar nicht klar sind, dass es sie gibt und dass sie wichtig sind. Dazu habe ich eingeladen den Kai Beuth von Fastly. Was macht Fastly?
Ja, unsere Edge Cloud Plattform ermöglicht es Unternehmen, soll man sagen, schnell, sicher und zuverlässig digitale Erlebnisse zu schaffen. Ja, die Anwendungen kommen also genau durch diese Edge-Technologie dabei so nah, wie es nur irgend geht, zum Endkunden. Damit können unsere Kunden dann die Inhalte personalisieren, sichern, Apps und Websites beschleunigen.
Ihr seid ja sozusagen so eine Zwischenlayer. Große Websites nutzen euch, aber man erkennt das als Nutzer gar nicht, dass da Fastly dazwischen geschaltet ist, außer dass die Seite halt schneller lädt, weil ihr, wie der Name Edge schon sagt, so an den Ecken des Internets sitzt und dann näher am Nutzer dran seid, aber ihr speichert die Inhalte nicht, sondern ihr prozessiert die Inhalte einfach schneller, sodass ich das Gefühl habe, irgendeine Website, die euch nutzt, ist einfach schneller bei mir geladen.
Ja, absolut. Die Google Core Web Vitals, die haben da drei Metriken, Interaktivität, visuelle Stabilität und Ladezeiten. Und wir helfen Unternehmen dabei, personalisierte und dynamische Inhalte auszuliefern. Das führt zu schnelleren Seitenladezeiten und gibt auch ein sicheres Erlebnis.
Und gleichzeitig bietet ihr auch noch Schutz vor allen Arten von fiesen Attacken, also so Hacker-Attacken.
Ja, das ist jetzt Kern geworden, weil wir letztes Jahr die Firma Signal Science übernehmen konnten und somit unser Portfolio zum Schutz von Web-Apps und APIs deutlich ausgebaut haben.
Und ab welchen Traffic-Mengen macht das Sinn?
Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn du ein Streaming-Kunde bist, also wenn du Videos auslieferst, dann ist die Traffic-Menge ziemlich groß. Wenn du eine Website hast, dann ist sie vielleicht im Verhältnis dazu viel, viel kleiner. Also insofern kann man das nicht genau sagen. Wenn du allerdings viel Bildmaterial hast, wenn du viele Nutzer auf deiner Seite hast, dann macht das definitiv Sinn.
Und das sind dann typischerweise Publishing-Seiten, E-Commerce-Seiten, aber auch so irgendwelche digitalen Services, Dating, alles nutzt euch?
Ja, also wir haben eigentlich die gesamte Bandbreite.
Also wer die Themen Edge Computing, Web Acceleration oder auch SEO-Performance-Steigerung durch Geschwindigkeit, dafür sorgt Fastly ja auch, noch nicht im Blick hat, der könnte sich bei Kai melden, oder?
Absolut.
Übrigens alle Infos unter fastly.com oder bei OMR Reviews. Da ist er also mal wieder, der Pip. Oder anders formuliert, einer der Menschen, mit denen ich mich mit am liebsten über Digital-Business-Fragen austausche. Und genau das haben wir getan, eine große Rundreise durch die aktuellen Themen in der Digitalwelt. Man kennt den Pip ja auch aus seinem eigenen Doppelgänger-Podcast gemeinsam mit dem Philipp Glöckler, aus seinen regelmäßigen Gastauftritten bei uns im Ohne Aktien wird schwer Podcast. Das ist ja wirklich Star-Analyst von Digitalfirmen insbesondere. Und so haben wir wirklich einen Rundumschlag gemacht, haben aber auch über Fehler, Falscheinschätzungen gesprochen, über Sachen, von denen man eigentlich ausgehen konnte, dass sie kommen. Dann sind sie auch so gekommen. Wir haben auch gesprochen natürlich über Gorillas, eine Firma, an der der Pip als Business Angel beteiligt ist, zum kleinen Maße nehme ich an. Aber wir haben gesprochen, bevor die Milliardenbewertungsrunde jetzt von Gorillas publik wurde, also das nur zur Einordnung. Und nach dem Gespräch mit Pip gibt es noch ein kurzes Lebenszeichen von Alex Graf, dem wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen B2B-Influencer, wahrscheinlich auch einem der besten deutschen E-Commerce-Experten. Ich habe ihn unter anderem gefragt, ob er jetzt wirklich schon ein Gründer und CEO eines Unicorns ist. Die Antwort kommt dann gleich. Es dreht sich natürlich um sein Unternehmen Spryker und was er da gerade macht. Und da wollte ich mal wieder hören, wie es so aussieht. Aber jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Pip und danach Alex, auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Unser geheimer Stammgast Pip. Nicht nur hier regelmäßig zu Gast, sondern ab und zu, wir hören vielleicht auch einige von euch ihn bei Ohne Aktien wird schwer als Analysten. Wir wollen eine große Reise machen durch die ganzen Spezialgebiete, von Philipp, angefangen über das Advertising-Ökosystem bis irgendwann über Spux und Shopify und vielleicht sogar noch am Ende ein bisschen Gorillas, eines deiner persönlichen Lieblingsinvestments. Aber erstmal, moin Pip.
Moin Philipp.
Man kann dich ja mittlerweile überall hören, deswegen versuchen wir mal Themen zu finden, die weder bei euch im Doppelgänger-Podcast noch in deiner Analyse bei Ohne Aktien wird schwer schon so vorgekommen sind. Aber ein paar Sachen werden wir wahrscheinlich nicht vermeiden können. So ein bisschen ist ja auch ein Best-of. Steigen wir mal ein mit dem ganzen Wandel aktuell im Advertising-Ökosystem. Da gibt es diese Cookie-Schlacht. Ich kriege ganz viele Nachrichten von Leuten, die sagen, jetzt ist es wirklich ernst, jetzt verändern sich wirklich Sachen hier. Google schafft den Cookie ab. Wie ist dein Blick auf diese gesamte Melange an Entwicklung?
Ja, also die Fragen kriege ich tatsächlich schon seit 2-3 Jahren, dass Kunden fragen, macht dieses Investment ins AdTech-Ökosystem noch Sinn, wenn es mal eine Welt ohne Cookies gibt? Und ich war da bisher immer relativ entspannt, weil ich sehr stark an die Innovationskraft der Werbebranche denke. Also das, habe das immer so beantwortet, dass ich mir sehr sicher bin, dass da alternative Lösungen, sei es Fingerprinting oder Extrapolation der Daten mit Machine Learning, also dass man sozusagen aus einer kleinen Stichprobe das hochrechnet, dass sowas funktionieren kann. Und ich glaube, der große Trend im AdTech-Ökosystem wird, glaube ich, so die 3 Ps sein. Das ist Privacy, Payment und Public Policy. Ich glaube, das sind die 3 großen Herausforderungen. Erklär vielleicht gleich, warum. Und genau, wo wollen wir anfangen? Also wir sehen jetzt sozusagen, dass Privacy höher eingeordnet wird von 2 der GAFA-Unternehmen. Ich glaube von Apple, weil es ein sehr starkes Alignment mit den Geschäftsinteressen gibt. Also Apple ist in der hervorragenden Situation, dass sie als einziger ein Interesse an mehr Privacy haben. Das liegt daran, dass sie mehr Geld verdienen, wenn andere Werbekanäle nicht mehr vorhanden sind oder ineffizienter werden. Dann wird tendenziell mehr Geld im App-Store-Ökosystem gelassen. Das ist aber nicht verwerflich, das zu fördern, weil es einfach sozusagen eine sehr gute Position, wenn du in der glücklichen Position bist, dass dein Geschäftsmodell mit mehr Privacy positiv korreliert. Das ist der große Vorteil von Apple.
Oder du einfach selber auch kein richtiges Werbegeschäft hast in dem Sinne.
Genau. Aber auch, das ist ja noch kein Fehler. Ne?
Also haben absolut.
Ein besseres oder ein anderes Modell gefunden. Und der große Vorteil ist, dass je mehr sie die Privacy-Schrauben anziehen, desto schlechter geht es eigentlich dem Rest des AdTech-Ökosystems und damit auch den anderen GAFAs. Und davon, der größte Verlierer ist, davon ist wahrscheinlich Facebook und aber auch der Rest des Ökosystems, wobei man sagen muss, dass der Rest wirklich sehr klein ist. Ne? Also es gab eine sehr gute Grafik von Ben Evans dazu, wo man eigentlich gesehen hat, dass 80% des Online-Advertising-Markt in GAFA-Händen liegt. Also das ist ganz klar Google, Facebook und Amazon inzwischen, die jetzt 30 Milliarden dieses Jahr wahrscheinlich machen werden, damit so groß sind wie die gesamte Printindustrie weltweit. Von daher ist der Rest, also was dann noch so Pinterest und Snap hatten jetzt ganz gute Quartale. Das liegt so ein bisschen daran am E-Commerce-Boom, dass da einfach Werbebudgets nochmal online gehen, die vorher in Offline-Retail waren. Aber insgesamt ist der Rest, so ein Kriterium oder so, was dann übrig ist, wirklich sehr, sehr klein, glaube ich, um den es dann auch geht. Aber denen geht es immer schwerer, sozusagen je härter die Schrauben angezogen werden.
Aber du sagst irgendwie, Apple zieht die Schrauben an aus gewissem Eigeninteresse und auch irgendwie möglicherweise sogar gesellschaftlichem Interesse, dass ihren Interessen zumindest nicht zuwiderläuft. Aber was macht Google da?
Genau, also und vielleicht auch, um ihre Nutzer sozusagen abzuschirmen, und den Zugang kann man eventuell auf eine andere Art ja auch wieder verkaufen. Ne? Und die einfachste Art ist der App Store. Vielleicht werden sie auch andere Arten finden, wie man ohne Werbung, ohne Tracking trotzdem Zugang zu den Apple-Nutzern verkaufen kann. Google hat so ein bisschen nachgezogen da. Das heißt, die verschärfen jetzt über den Chrome. Also Google hat eine Sache sehr schlau gemacht in den letzten 10 Jahren, dass sie sozusagen eine Integration oder vertikale Integration ans Rückgrat des Internets gemacht haben, dass sie, ich glaube, aus defensiven und offensiven Motiven sich den Browser oder ja, also den größten Marktanteil im Browsermarkt gesichert haben mit Chrome, über Android sozusagen das dominierende Betriebssystem im Handymarkt. Und dadurch können sie halt jetzt eigene Regulierung durchsetzen, letztlich im Internet, weil ihnen 80% des Browsermarkts und 80% der Endgeräte wahrscheinlich bei mobilen Endgeräten gehört. Und da haben sie jetzt selber die sogenannten FLOCs, Federated Learning of Cohorts, entwickelt, was sozusagen ein bisschen privacy-sensibleres Tracking-System ist.
Also ein anderes Wort für Zielgruppe oder eine größere Art von Cluster.
Also mehrere Nutzer werden in einen Topf geschmissen und werden dann sozusagen gemeinschaftlich getrackt. Das heißt, das Verhalten ist trotzdem nachvollziehbar, aber ist sozusagen nicht mehr so de-anonymisiert, wie es vorher war. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie dann aber für alle anderen, die Third-Party-Cookies abschaffen oder verbieten, das ist so ein bisschen, als wenn man Elektrizität erfunden hat und dann das Feuerholz verbietet für alle anderen. Und da, auch das schadet natürlich wieder im Zweifel Facebook und dem Rest des Ökosystems. Und ich glaube, man muss zwei Sachen verstehen. Also einerseits, wann immer das Rest des Ökosystems leidet, werden Budgets natürlich umgeschichtet. Und die landen dann eben wieder hauptsächlich in Search und Amazon. Das heißt, wenn andere Kanäle ineffizienter werden durch schlechteres Tracking, wenn ich Budget bei Criteo abziehen muss dann oder woanders, dann gebe ich das ja trotzdem irgendwo
Verstehst aus. Du denn, dass deutsche Verlagshäuser, die ja auch nach vielleicht jetzt auf globaler Ebene keinen nennenswerten Umsatz ausmachen, aber in ihrer Welt, man muss ja sagen, ein Springer oder auch ein Bertelsmann insgesamt, da sind ja schon noch auf dem Niveau dieser Firmen viel Geld, das da auch durch Online-Werbung verdient wird, dass die darum Sorge haben?
Ja, die müssen Sorgen haben, denke ich. Also deren Durchschnitts-CPM muss dadurch eigentlich runtergehen, weil die Werbung halt ineffizienter wird. Und die sind ja typischerweise durch andere Werbenetzwerke vermarktet. Da steigt einerseits der Anreiz, will ich vielleicht doch mit DoubleClick zusammenarbeiten, weil es sozusagen dann das bessere Targeting bietet, weil Google sozusagen das Targeting der anderen verboten hat, wenn man so möchte. Und ja, wie gesagt, also sowohl auf der Publisher-Seite verschieben sich Interessen, also dass Google tendenziell ein bisschen effizienter wirkt, und auch auf der Advertiser-Seite hat Google einen großen Vorteil.
Und ist nicht so, dass vielleicht sogar ein Comeback der Umfeldwerbung dadurch mitschwingen könnte, dass man sagt, okay, wenn jetzt schon dieses ganze Cookie-Thema, das ja eh die Verlage genervt hat, weil sie da nie so gut drin waren wie andere, dass jetzt das Umfeld wieder, sagen wir mal, noch wichtiger wird und damit sozusagen vielleicht sogar das überkompensiert werden kann?
Genau, also ich glaube, wir werden jetzt ganz intensiv es wird Innovation geben in andere Werbeformen. Das ist wieder kontextuelle Werbung, Umfeld. Dass ich schaue, was ist eigentlich der Content drumherum, was ist die Zielgruppe des Objekts generell. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Schritt zurück, aber vielleicht wird man da einfach nochmal besser. Dann natürlich der Schritt, dass andere Parteien die Daten verkaufen. In den USA hat T-Mobile, glaube ich, gesagt, dass sie ISP-Daten verkaufen wollen. Also dass man über die, ja letztlich den Internetanschluss dann de-anonymisiert wird und wieder trackbar wird. Und ich glaube, ich habe vorhin Payment gesagt und ich glaube, das ist die eigentliche Frontier und die zuverlässigsten Tracking-Daten sind letztlich Payment. Und ich glaube, Payment wird sowohl für Apple als auch für Google der spannendste Zukunftsmarkt werden, weil das ist ja das ultimative Attributionssystem. Also wenn ich sehe, jemand hat im Rewe jetzt diese Butter gekauft und 40 Mal Werbung davon gesehen, kann ich 100% sagen, ich habe die Kaufentscheidung der Person beeinflusst. Und ich glaube, deswegen ist es einer der Gründe, warum Google ganz stark ins Payment will, um sozusagen den eigenen Werbemarkt zu rationalisieren und trackbar zu machen. Bei Apple ist es dann vielleicht eher so, dass sie sagen, wir werden der einzige Anbieter von Payment sein, wo du nicht mehr getrackt wirst. Also das wäre ein Riesen, so wie sie jetzt Privacy als sozusagen Haupt-USP verkaufen, können sie dann sagen, nur noch reiche Leute mit dem iPhone werden beim Payment nicht getrackt werden. Und was ja ein riesiger Value. Und Facebook sitzt halt zwischen diesen beiden und lässt, also ist schwer, das jugendfrei zu formulieren, aber die sagen, ja, auf einer Couch Platz genommen oder in einem Taxi, das an keinen schönen Ort fährt. Und ich sehe da nicht die Strategie, wie sie da rauskommen gerade, woran sie bauen. Vielleicht ist die Wearable-Strategie mit der Facebook Watch eine Möglichkeit, ins Payment nochmal reinzukommen, aber das kommt zu spät. Ich bin mir sehr sicher, die wird in Richtung Payment gehen. Sie versuchen mit Facebook Shops dafür zu sorgen, dass mehr Nutzer die Kreditkarte schon im Profil haben bei Facebook und so ein bisschen Tracking besser funktionieren könnte. Und die Conversion steigt in Instagram und Facebook. Aber insgesamt sehe ich Facebook in fast eine Sackgasse, würde ich sagen.
Also
ich
das heißt, wenn man so auf die strategische Situation der großen vier guckt, dann sagst du, Amazon super stark, Apple auch sehr stark, Google hat sich... Du warst ja vor ein paar Monaten hier mal zu Gast, da warst du auch bei Google ein bisschen kritischer als jetzt. Mhm. Die haben sich ganz gut entwickelt in den letzten Monaten. Facebook problematischer.
Genau. Google habe ich damals problematisch gesehen bei Search, wo man sagen muss, da haben sie jetzt einen großen Vorteil gehabt durch diesen E-Commerce-Boom durch Corona. Dadurch sind einfach große, große Retail-Budgets nochmal online gewandert. Und das ist so ein bisschen die Flut, die alle Schiffe hebt. Ne? Also davon profitiert auch sogar ein Criteo, auch ein Snap, auch ein Pinterest. Auch in Facebook, aber auch in Google. Und das hat sie nochmal auf ein höheres Level gehoben. Wie jetzt die Wachstumsraten von da aus sehen, muss man dann sehen.
Sag mal generell, wie entwickelst du, was für eine Entwicklung erwartest du jetzt in den nächsten Monaten, sagen wir mal, bei den Bewertungen solcher Firmen, aber generell auch an den Aktienmärkten?
Ja, ist natürlich immer schwer vorherzusehen, aber ich glaube, was sozusagen die Blase oder die Host der letzten Jahre getrieben hat, ist billiges Geld, niedrige Zinsen und aber auch jetzt in der Corona-Phase extrem gute Ergebnisse von den Techs, vor allen Dingen von den Tech-Unternehmen. Oder sagen wir so, der Sektor hat nicht so stark verloren, wie wir dachten. Und die Tech-Unternehmen haben absolut outperformed. Das glaube ich, was diese Bewertung jetzt alles treibt. Und ein Teil dieser Faktoren könnten aber verschwinden. Also wir sehen steigende Zinsen teilweise wieder in Andeutung schon. Und wenn sich das fortsetzt, wird es kompliziert. Geld gedruckt wird wahrscheinlich zumindest in Amerika weiterhin, weil wir vor kurzer Zeit gerade wieder ein neues Konjunkturpaket gehabt und werden die vielleicht woanders weltweit auch sehen. Und die Unternehmensgewinne, also diese ständigen Earning Beats, also dass die bessere Zahlen als erwartet abliefern, das ist die Frage, wie lange das jetzt halten wird. Weil wir vergleichen jetzt nach Q1 das erste Mal ein Corona-Quartal mit einem Corona-Quartal. Und diese orbitanten Anstiegsraten, gerade im E-Commerce, werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also dass irgendwie ein Shopify oder SEA oder Mercado Libre an die 100% im Jahr wachsen. Das ist dann ohne Corona unwahrscheinlich. Also die werden schon weiter wachsen. Vielleicht gibt es auch einige Titel, die sogar negatives Wachstum haben und auf ein sozusagen Vorkrisenniveau runterfallen. Aber diese vollkommen euphorischen Unternehmensergebnisse wird es wahrscheinlich jetzt im nächsten Quartal nicht mehr geben.
Wo findet man dann nach Wert? Also wo geht man da hin als Investor?
Wenn man nach so einem reinen Wert sucht, dann in die klassischen Value-Titel, also die, was aus meiner Sicht viele schmutzige Industrien halt sind, ist ein moralisches Urteil natürlich darüber, aber da scheint sozusagen da sind die Multiples am niedrigsten, wobei da haben wir im Doppelgänger-Podcast versucht, so eine Theorie aufzustellen, dass sich eventuell das Wertesystem der Anleger verändert hat, also dass eben nicht nur Rendite oder dass die Rendite weiter ausgelegt wird als ich möchte eben eine finanzielle Rendite und ich möchte aber auch das in der Welt sehen, irgendwie, dass den Planeten noch geben wird in 20 Jahren. Und das sieht man, glaube ich, in viel Bestrebungen, ne? in den ganzen.
Und deswegen sind halt saubere Firmen mehr wert, weil man sozusagen nicht nur den Wert kauft, dass die gutes Ergebnis liefern, sondern man kauft auch den Wert, dass sie die Welt besser machen.
Genau so würde ich sagen. Und man sieht das, glaube ich, in den meisten Trading-Apps, dass da ESG-konforme ETFs oder Fonds sehr gut laufen. Wenn Leute sich selber entscheiden sie sich, also diese am meisten überbewertet, wenn man so möchte, aus herkömmlicher Sicht, sind ja diese Wasserstoffaktien, die Elektromobilitätsaktien. Und vielleicht ist das ja nicht so irrational, wie wir alle glauben, sondern vielleicht ist es einfach so, dass die Leute wirklich mehr als nur Rendite sehen und mehr als nur die Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Und wenn man den Effekt auf den Planeten einrechnet, dann sind es dann die Gesamtrendite dieser Aktien ist dann vielleicht sogar positiv oder rational sogar, wenn man das so erweitern möchte, die sogenannte Nutzenfunktion der Anleger, dann könnte das funktionieren.
Okay, krasse These. Also am Ende ist wieder die Frage, ob wirklich dieses ESG-Label relevant an der Börse für Bewertungen treibt oder nicht, ne?
Also die Frage ist halt, warum zieht also wir wissen alle, ein Bayer oder ein Chevron oder ein Royal Dutch, also die Shell-Mutter, sind alle auf dem Papier unterbewertet, aber es will sie ja trotzdem keiner nehmen. Also da das der Markt oder die Preise ja die zukünftigen Erwartungen der Anleger abbilden, scheinen ja auch institutionelle Anleger zu glauben, dass diese Aktien eventuell auch nicht wiederkommen werden. Oder das ist sozusagen die so ein Damoklesschwert oder so ein Stigma behalten werden, dass die eventuell niemand anfasst und die auf ihren niedrigen Multiples weiter traden. Es sei denn, es kommt halt jemand, der sagt sozusagen, mein Geld hat kein Gewissen, vielleicht ein Warren Buffett, der die dann kauft, weil 6% Dividende eben doch super sind.
Ja. Also das heißt, irgendwie du selber hast nach wie vor deine Lieblingsaktien, ich glaube, wenn man dich verfolgt, dann sind das vor allen Dingen irgendwelche Growth-Titel im Cyber-Security-Bereich, so Geschichten, ne?
Genau, ich glaube weiterhin sehr stark an Technologieaktien. Ich glaube, ich persönlich zumindest investiere nicht, damit die Welt so bleibt, wie sie ist, sondern dass sie sich schon verändert. Und ich glaube, das passiert hauptsächlich durch Growth-Aktien, durch Technologieaktien. Die sind natürlich alle extrem sportlich bewertet oder voll bewertet inzwischen. Aber trotzdem gibt es da die Chance, dass sie die Bewertungen einholen. Während das bei vielen Value-Titeln, die werden halt teilweise auch nur auf Rendite und Dividende gemanagt. Genau. Und viele Leute wollen ja auch die Dividende gar nicht mehr haben, weil sie die versteuerte Aktiengewinne sind ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil viele Leute sich auch daran erfreuen, einfach Aktien, also viele Unternehmen geben das Geld ja dann lieber in Aktienrückkäufe aus, sodass der Kurs weiter steigt und das Papiervermögen weiter steigt und die Dividende müsste man ja versteuern, die Buchgewinne im Depot muss man erstmal nicht versteuern.
Abseits der Börse machst du auch Investments. Wir hatten vor ein paar Wochen den Kaan Sumer hier zu Gast, also den Gründer von Gorillas, da hast du uns auch vorgestellt. Und du kennst die Firma schon recht gut, weil du selber ganz früh bei Gorillas mit rein bist. Erzähl mal so ein bisschen A, wie ist es gekommen und B, was hat dich so überzeugt an diesem Gorillas-Modell? Weil viele sagen ja, okay, krass, was da passiert, sehe ich schon, aber wie kann das jemals funktionieren?
Dazu gekommen bin ich fast ein bisschen durch einen Zufall. Also ich war Kunde, bevor ich Investor war und habe das wirklich geliebt und war extrem überzeugt vom Produkt. Und habe mich darüber mit einem gemeinsamen Freund unterhalten und sozusagen vorgeschwärmt, wie geil dieses Produkt ist. Und ich glaube, dass das sehr wenig Marketing brauchen wird. Und der hat mich dann tatsächlich, der kannte den Gründer sehr gut und hat mir den vorgestellt. Und wir sind dann wirklich nachts um 11 in so ein Warenhaus gegangen, wo ich Kaan getroffen habe. Habe irgendwie paar schlaue Fragen gestellt, versucht schlau zu wirken, hab ihm gesagt, ich kann dir eigentlich nicht helfen, also ich kann nur Marketing und habe eventuell ein bisschen Geld übrig, aber so beides, glaube ich, wirst du nicht brauchen. Und dann hatte ich aber doch das Glück, dass er 2 Wochen später angerufen hat und meinte, wir könnten eventuell noch ein bisschen Geld gebrauchen gerade, kurzfristig. Und ich hatte übermütig in dem Depot gesagt, ich würde ihm Blank Check schreiben, weil ich so überzeugt bin von dem Produkt. Und die Summe, die er dann kurzfristig brauchte oder darum gebeten hat oder mir angeboten hat, die zu investieren, war dann tatsächlich so Faktor 10 größer, als was ich normalerweise als Angel-Ticket
schreibe. Also so 100.000 Euro.
Also ja, Faktor 10 eines normalen Tickets.
Normale Ticket, für alle, die jetzt nicht so tief sind, ist so schon 50.000. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon dann im Bereich von 500.000 investieren müssen.
In dem Bereich, 6 stelle ich auf jeden Fall, ja. Genau, und ehrlich gesagt, also ich, wenn du mir in eurem Ohne Aktien wird schwer Podcast zuhörst, so ich bin nicht der optimistische oder bullischste Mensch normalerweise. Ich finde eher so die Sachen, die nicht passen in irgendwelchen Modellen und zerrede die. Aber ehrlich gesagt habe ich da nicht gefunden, irgendwie, was da nicht klappen kann. Also vielleicht bin ich auch zu optimistisch oder blauäugig, aber ich habe nicht verstanden, wie das nicht funktionieren kann. Du hast so viele Sachen, die man einfach checken kann. Also die Marktgröße bei Lebensmitteln muss man sich, glaube ich, spart man sich die Due Diligence eigentlich, weil
die ist groß,
ist fucking big enough sozusagen. Leute monieren dann oft, dass das irgendwie zu kapitalintensiv ist, aber letztlich ist es ja auch so, wenn du Waren innerhalb von 1-2 Tagen drehst und wenn man ein Lebensmittel einzeln, also ein Aldi bezahlt die Ware, glaube ich, 30 Tage, nachdem sie verkauft wurde. So, das heißt, du hast einen sehr schönen Cash-Conversion-Cycle. Also du kannst Dinge einkaufen und sozusagen bezahlst sie, wenn sie schon 3-4-5-10 Mal gedreht worden sind. Dann sagen Leute, sind besonders margenschwach. Das stimmt natürlich auch. Das Problem ist, oder die zwei reichsten Deutschen haben ihr Geld, glaube ich, mit einem sehr margenschwachen Modell gemacht. Also Aldi und Lidl-Schwarz-Familie sind, glaube ich, sozusagen unter den 10 reichsten zumindest oder eine der reichsten noch. Und wenn man das Argument dagegen hält, das finde ich ganz gute Evidenz dafür, dass es, weil du drehst die Sachen halt auch viel schneller. Ne? Also wenn du mit was jeden Tag 0,5% Rendite machst, landest du so bei 6x im Jahr. Wenn du 1% Rendite am Tag machst und es aber täglich drehst, landest du bei fast 40-fachem Wachstum quasi. Das heißt, ich glaube auch mit kleinen Margen, wenn man Dinge schnell dreht, kann man halt sehr brutal wachsen. Und das ist das eigentlich Unfaire, glaube ich, dass normalerweise, wenn du irgendwo Geld investierst, dann machst du so ein Angel-Ticket irgendwie von 25 oder 50.000 Euro und dann wartest du 7-10 Jahre im Schnitt und dann bekommst du dein Geld irgendwie 3-4 Mal, manchmal 10 Mal, wenn du Glück hast, wieder und ganz oft gar nicht. Und wenn man sich den Markt anschaut, dann sieht man ja schon, wie da in extrem kurzer Zeit Value kreiert wird. Anscheinend. Also man sieht, wie die Bewertungen ansteigen in dem Markt, dann ist das, glaube ich, aus meiner Sicht fast ein unfairer Deal. Also wenn mir jemand sagt, so kannst du mir mal Geld borgen und ich gebe dir wahrscheinlich in 2-3 Jahren das 20-30-fach wieder, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht macht. Also ich sehe die Downside, oder denke jetzt mal, mein Lieblingsargument ist der Wocheneinkauf. Also dass mir jemand sagt, so da wird ja niemals jemand einen Wocheneinkauf machen. Und A, mache ich das selber relativ oft, dann kommen halt 2 Fahrer und ich meine, dann ist der Warenkorb halt auch so groß, dass irgendwie, wenn du für 100 Euro bestellst, dann heißt das halt, du hast im schlimmsten Fall 250 Euro Warenkorbe, was, glaube ich, immer noch super attraktiv ist. Und das andere ist, dieser Wocheneinkauf ist ja eigentlich nur ein Relikt aus einer Welt, sozusagen, warum machen wir einen Wocheneinkauf? Weil die Transaktionskosten des Einkaufens so hoch sind, oder mit anderen Worten, der ist so nervig und so anstrengend, der Einkauf, dass wir es maximal einmal in der Woche machen wollen. Ist ja kein schönes Erlebnis, irgendwie sein zum Kaufland zu gehen und da die Sachen einzusammeln, sondern wir versuchen, die Transaktionskosten zu minimieren und den Zeitverlust. Deswegen machen wir es einmal die Woche und lagern das dann zu Hause. In dem Modell, was Gorillas ist, nämlich, dass du täglich deinen Bedarf decken kannst, in Realtime mehr oder weniger, da gibt es ja gar keinen Grund mehr, diesen Wocheneinkauf zu machen. Also deswegen kann das Argument eigentlich gar nicht. Es sei denn, du brauchst ganz spezielle Sachen irgendwie. Vielleicht kauft man die dann trotzdem am Wochenende. Aber ein Großteil des Bedarfs, und Bedarfsdeckung ist ein wichtiges Thema im Lebensmitteleinzelhandel, kannst du eigentlich täglich decken. Und deswegen verstehe ich dieses Argument sozusagen, dass der Wocheneinkauf nie da stattfinden wird. Das ist sozusagen mit dem Fehler eines vergangenen Systems oder eventuell vergangenen Systems sozusagen die Lücke des jetzigen, des neuen Systems erklären. Das kann eigentlich nicht funktionieren.
Machst du dir Sorgen, weil es ja auch so viele Klone gerade gibt? Ich glaube, in ganz vielen Städten gibt es Gorillas-Klone ohne Ende. Man braucht jetzt auch keine unbedingt nationalen Netzwerkeffekte oder sowas, sondern es könnte ja dann auch sein, dass man einfach als Gorillas gar nicht genügend Städte mehr erschließen kann, weil einfach so viel Druck in verschiedenen Städten schon herrscht von anderen.
Ja. Also Sorgen mache ich mir nicht, weil ich Kahan, glaube ich, sozusagen auch operativ super stark finde und ich glaube, die Gorillas-Brand die beste ist, dass das Versprechen das beste ist und ich glaube, dass die meisten Leute früher oder später sozusagen das als das bessere Produkt erkennen werden. Abgesehen davon ist es kein Winner-Takes-It-All-Market, glaube ich. Das sehen wir im Lebensmitteleinzelhandel, gibt es auch allein 4 Discounter, 2 große und ein paar kleine. Es gibt 2, 3 große irgendwie Premium-Lebensmittelhändler. Von daher sagen, muss man nicht jede Stadt gewinnen zwangsläufig. Ich glaube aber schon, dass es teilweise so in Städten wie Wien oder London sehr erbitterte Kämpfe geben wird auch.
Das ist schon die Abnutzungsschlacht, wer mehr Marketing.
Sehr, sehr überzeugt vom Speed von Gorillas. Aber wenn ich in mein LinkedIn-Feed schaue, sehe ich jeden Tag eigentlich ein neues Warenhaus, was irgendwie in Düsseldorf, in London, in Den Haag überall eröffnet wird. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Und gefühlt hat Gorillas noch ein Jahr Vorsprung.
Anderes Thema, wer dich in den letzten Monaten verfolgt hat, ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal hier warst, also ein paar Wochen her, aber zumindest war es noch zu einer Zeit, wo gerade Clubhouse entweder noch gar nicht da war oder recht groß war und du hast es ja mit gelauncht sozusagen, mit gehackt am Anfang und jetzt haben wir gerade im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, du bist nicht mehr ganz so begeistert von dem Produkt wie noch vor ein paar Wochen, ne?
Ja, ich glaube tatsächlich, also da muss man dir einfach recht geben, du hast warst da ein bisschen skeptischer am Anfang, hast aber trotzdem offen ausprobiert. Ich glaube, inzwischen leiden die tatsächlich oder haben ein paar handwerkliche Fehler auch einfach gemacht. Also ich glaube, die sogenannte Discovery, also dass wenn ich die App aufmache, was mir dann vorgeschlagen wird, ist extrem schlecht gelöst. Das müsste man mit den vorhandenen Daten eigentlich besser hinbekommen. Entweder, also ich glaube, es ist immer noch ein sehr kleines Team und die müssen sehr hart priorisieren. Aber bei mir ist jetzt so, wenn ich die App öffne, dass ich dann viele Inhalte in komplett Sprachen, die ich gar nicht spreche, sehe, dass ich Themen sehe, zu denen ich überhaupt keine Affinität habe, dass es zu wenig auch an meinem Netzwerk ausgerichtet ist. Teilweise habe ich wirklich Probleme, irgendwie deutsche Themen, die mir naheliegen, zu finden. Und das war ja am Anfang nicht so, komischerweise. Und das ist irgendwie kaputt gegangen. Und ich glaube, ein anderer Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie die Push-Notifications zu aggressiv genutzt haben. Also, dass es da keine Priorisierung oder so gibt, sondern es kommen so viele Push-Nachrichten, dass man sich schon angewöhnt hat, sie komplett zu ignorieren. Wobei es vielleicht total spannend wäre. Also, wenn ich nur Push-Notifications bekommen würde, wenn du jetzt auf die Bühne gehst oder Florian Heinemann auf die Bühne gehst, dann wäre das vielleicht noch ein Trigger, weil ich wirklich denke, dann kommt dieses FOMO-Gefühl wieder, ich könnte jetzt was verpassen. Durch diese Inflation von Push-Nachrichten hat man aber eigentlich das Gefühl bekommen, ich kann jetzt auch aufgeben. Da passiert so viel, ich kriege eh nicht alles mit. Und ich glaube, dadurch ist dieses FOMO-Gefühl weggegangen. Und dann kommt so ein bisschen diese Trauerphase der Akzeptanz. Also ich habe jetzt akzeptiert, ich kann nicht alles mitbekommen, was da passiert. Und dann wird es schon deutlich weniger spannend, wenn das weg ist einmal. Dann schaffen sie halt die Reaktivierung nicht, weil sie es nicht schaffen zu sagen, das hier könnte dich jetzt wirklich mal interessieren. Plus, dass ich glaube, wenn du so wöchentliche Formate auf Clubhouse machst, dann enden die oft so, wenn die nicht super geplant sind, dass immer wieder die gleichen, weil die Audiences sehr unterschiedlich sind teilweise, kommen dann oft immer wieder die gleichen Themen auf. Also es gab diesen Aktienpodcast mit, oder dieses Clubhouse mit Tarek und Alex Graf. Und dann redet man aber sehr schnell immer wieder über die gleichen Themen und es kommen die gleichen Fragen aus der Audience. Und damit ist es, glaube ich, schwer, immer wieder ein spannendes Format. Es sei denn, man lädt immer wieder andere Gäste ein oder so. Es ist schon schwer, auch guten Content regelmäßig zu produzieren für Clubhouse, glaube ich. Und da gibt es wenig Leute, die es richtig gut machen. Es gibt immer ein paar Beispiele, aber ich glaube, die Attraktivität ist so ein bisschen geschwunden. Und dieses FOMO-Gefühl ist einfach auch sehr stark weg.
Und machst du, oder was denkst du so bei Twitter Spaces und sowas? Ich meine, da gibt es jetzt ja auch eine ganze Reihe von Klonen, die irgendwo kommen. Es gibt auch neue Apps, ich glaube, es gibt Stereo, alles mögliche. Also der Markt wird ja weiter auch noch attackiert von anderen.
Also Twitter können natürlich den Vorteil haben, dass der Social Graph schon komplett da liegt. Ne? Also ich habe mein gesamte, die Leute, die ich spannend finde, sind schon alle hinterlegt, meine Präferenzen. Und sie können natürlich die Android-Audience, das erste, sozusagen das alles nochmal mit der Android-Audience jetzt durchfeiern, weil das ja, Clubhouse war nur exklusiv für iPhone verfügbar bisher. Das könnte nochmal helfen. Am Ende glaube ich, es sei denn, sie kriegen das Discovery-Ding eben deutlich besser hin, würde es ähnlich ändern. Also ich glaube, die Leute, die Clubhouse ausprobieren, würden jetzt vermuten, dass Twitter es nicht besser hinkommt. Also die schon Clubhouse ausprobiert haben, die glauben wahrscheinlich nicht, dass Twitter es besser hinbekommt. Und deswegen bin ich skeptisch. Es sei denn, sie schaffen es irgendwie so, die Android-Tech-Szene dann doch stark zu binden und einem wirklich nur eine kleine Auswahl an wirklich guten Talks vorzubringen.
Bist du eigentlich mittlerweile Twitter-bullish?
Ja, also ich bin sozusagen als Konsument schon immer ein riesen Twitter-Fan gewesen und versuche mehr und mehr meines irgendwie Research-News-Consumption-Prozess dahin zu verlegen. Und ich weiß nicht, ob Super-Follows jetzt, also dass man sozusagen so Onlyfans-mäßig einigen Leuten folgen kann, bezahlt, ob das schon das beste Modell ist oder ob es doch ein Subscription-Modell wird. Aber auf jeden Fall passiert gerade gefühlt deutlich mehr bei Twitter. Also die Velocity oder Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich gefühlt sehr stark geändert, während Facebook so ein bisschen wirkt, als wären sie das neue Twitter. Also wo man jetzt vor 4 Jahre einfach jetzt sehr wenig passieren wird, gefühlt. Aber bei Twitter bin ich sozusagen zumindestens, gibt es guten Grund, glaube ich, optimistischer als in letzter Zeit zu sein, weil es passiert viel.
Hättest du nicht auch besser gefunden, wenn der Jack Dorsey dieses Tidal, diese Musikstreaming-Service auch für Twitter gekauft hätte und statt für Square?
Ich
hätte es ja machen können. Ich meine, er ist ja bei beiden der CEO und hat dann erstaunlicherweise einen Musikstreaming-Dienst für Twitter gekauft statt für Square.
Ja, ist ein bisschen die Frage, sozusagen, es ist natürlich unheimlich schwer, das Motiv dahinter zu erkennen. Ich kann mir die Verbindung von Musik und Twitter total schlecht vorstellen. Ich glaube, es passt von der Audience, von der Kultur ganz schlecht zusammen. Zu einer Payment-App vielleicht nicht deutlich besser. Mein Verdacht ist so ein bisschen, dass in der Zeit, in der sich wahrscheinlich auf Druck des Boards Jack Dorsey viel beschäftigen musste mit der ganzen Creator-Economy, dass er da einerseits so ein bisschen dieses Phänomen OnlyFans versucht hat auseinanderzunehmen, wo die ja 2 Millionen Umsatz machen inzwischen. 2 Milliarden, Entschuldigung. Also wirklich, das ist die Hälfte des Twitter-Umsatzes, die jetzt sehr jung schon machen. Das heißt, der hat sich in Creator-Economy eingearbeitet, denke ich. Und wahrscheinlich hat er so ein bisschen, ist er auch beim Musikmarkt dabei gelandet. Und da ist es ja, glaube ich, so, also ich bin kein Experte, aber was landet beim Künstler, das weißt du vielleicht besser, 15%?
Ja, wenig, ja.
15% vielleicht, 10-15%. Und ist ja ein Markt voller Mittelsmänner mit Verlagen, Agenturen, Labels, Major Labels, Streaming-Anbietern, eventuell, ja, weiß nicht, was da noch so gibt. Und das Spannende ist, einerseits Tidal ist das, was am meisten weitergibt, soweit ich weiß, an den Künstler. Ich glaube, für $1 brauchst du bei Tidal nur 80 Plays, wenn du bei Spotify 240 Plays brauchst, um $1 zu verdienen. Das heißt, es ist jetzt schon, wenn du so willst, das artistfreundlichste Netzwerk. Und ich könnte mir vorstellen, sozusagen, wenn ich jetzt versuche, mich in den Kopf von Jack Dorsey reinzuversetzen, dann sozusagen, der hat Krypto im Kopf, vielleicht NFTs, irgendwie Creator Economy. Vielleicht versucht er halt, und ich meine, den größten Share in der Musikindustrie hat, glaube ich, Apple. Also Apple verdient über Apple Music Streaming Geld und Apple verdient aber über Spotify auf iPhones auch 30% App Store Share.
Im ersten Jahr zumindest, ja.
Genau. Das heißt, und so viel kriegt kein Label dazwischen, glaube ich, und auch nicht der Artist. Das heißt, am meisten Geld am Musikmarkt verdient Apple. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jack Dorsey versucht, über die Payment-App, weil das wahrscheinlich der einzige Weg ist, das App-Ökosystem zu umgehen, was so ein bisschen das Problem jedes Streaming-Service ist, dass du 30% oder 15% langfristig an Apple abdrücken musst. Und vielleicht schaffst du es über Payment. Also wahrscheinlich könnte ein Streaming-Dienst kann keine Payment-App machen, weil dann umgehen sie den App-Store. Aber ein Payment-Provider kann wahrscheinlich Content irgendwie einbauen oder irgendeine Monetarisierungsmöglichkeit für Artists. Und vielleicht ist er der Erste, der schafft, entweder mit einer Kryptolösung oder eben mit Tidal und Square so ein bisschen die Möglichkeit zu schaffen, dass du sozusagen direktes Payment oder eine direkte Transaktion zwischen Artist und Fan hinbekommst. Also dass du irgendwie Wohnzimmerkonzerte kaufen kannst oder eine Teilnahme, so eine Art Ticket über die Cash-App von Square. Und dann würdest du das App-Ökosystem komplett umgehen. Das heißt, du hast sofort 30% mehr, also ein Drittel mehr zu teilen mit dem Artist. So würde es, glaube ich, Sinn machen. Aber es ist sehr schwer rauszufinden. Und das andere ist, also das Nummer eins Problem für Payment-Apps, worum alle kämpfen, ob es Google Pay ist oder Apple oder auch die anderen Fintechs, ist, keiner kriegt wirklich Engagement in der App, weil es keinen Grund gibt, also Banking soll eigentlich im Hintergrund funktionieren und niemand hat Lust, seine Banking-App zweimal am Tag aufzumachen, wie so eine Zahnbürste. Und diese Akquise, und Tidal hat ja nur in Anführungsstrichen nur 300 Millionen gekostet und hat, glaube ich, aber 5% Marktanteil in Android in den USA. Das heißt, wenn du da 10 Millionen Nutzer eingekauft hast, hast du erstmal relativ vertretbare Customer Acquisition Cost für ein Fintech-Produkt. Und du schaffst eventuell, wenn das mit diesen Transaktionsmotiven mit dem Musikmarkt funktioniert, hast du es halt geschafft, irgendwie Engagement in eine Payment-App oder eine Fintech-App reinzubekommen. So würde es für mich Sinn machen. Alles andere wäre dann wirklich irgendwie sich ein Schoßhündchen kaufen oder modisch agieren. Aber sozusagen, wenn man Sinn und Wert Generierung dann suchen wollte, würde ich es am ersten so sehen.
Wild, glaube ich. Nächste große Deal, Shopify steigt im Bereich Affiliate ein. Ich meine, das ist ja auch sozusagen unser gemeinsamer Home-Turf, wo wir herkommen. Du warst, glaube ich, auch mal Affiliate, beziehungsweise ist im Idealo-Bereich ja auch da bei einem super Affiliate gearbeitet. Ich bin da auch mal angefangen. Jetzt kommt auf einmal Shopify und geht da auch rein. Wie siehst du das?
Ja, die besten Zeiten von Affiliate waren ja eigentlich schon vorbei. Und deswegen wundert mich so ein bisschen, warum die reingehen. Ich glaube, es macht insofern Sinn, dass wenn man sich so ein bisschen das Portemonnaie eines Shopify-Händlers anschaut, dann verdient da an der Transaktion, also du kaufst jetzt was für 100 Euro, kaufst du, keine Ahnung, einen Wecker mit Galaxielicht oder so auf Shopify, dann kriegt Shopify, ich glaube, 3-4%, je nachdem, ob das Logistiknetzwerk genutzt wird oder nicht, aber sonst sind es nur 3-4% der Transaktionskosten als Take-Rate. Der Hersteller kriegt was, der Shopify-Affiliate verdient ein bisschen was. Aber das meiste geht wahrscheinlich direkt an Facebook und Instagram für Werbung mit. Also den höchsten Anteil an der Wertschöpfung von einem Shopify-Verkauf, würde ich sagen, hat der Marketingkanal, über den er ausgelöst wurde. Weil ich glaube, Shopify-Händler sind ein großer Teil des Facebook-Ökosystems. Und Shopify ist halt der einzige E-Commerce-Player, der noch kein Media-Play hat irgendwie. Also Amazon hat Amazon Media, das heißt, sie verdienen eigentlich mehr Geld mit Werbung als mit irgendeinem anderen und AWS, aber sozusagen sie verdienen mehr Geld mit Werbung als mit E-Commerce oder Retail. Google hat die Verknüpfung zwischen horizontaler Suche und Google Shopping irgendwie, was ein voll integrierter Marktplatz wird, früher oder später. Facebook hat Facebook Shops, wo du eine Kreditkarte hinterlegt haben wirst und was dann so eine integrierte Shopping-Werbeerfahrung wird. Und Shopify hat halt nur E-Commerce sozusagen. Und ich glaube, dann zu sagen, wir holen uns auch von dem Werbebudget des Shopify-Kunden einen Anteil. Und also einer der ersten Partner ist der TikTok. Und dann zu sagen, wir helfen dir dabei, sozusagen TikTok-Influencer in deine Mediastrategie einzubauen und nehmen uns da wieder einen kleinen Share. Ich glaube, das macht Sinn. Und für Shopify ist halt einfacher, glaube ich, ihre Take-Rate von 3-4% auf 5% zu erhöhen über Affiliate oder ihre Affiliate-Fee. Als jetzt 30% mehr Wachstum aus mehr Umsatz raus, also aus mehr sozusagen Verkaufen rauszubekommen. So würde ich es wahrscheinlich sehen. Und der Vorteil ist, da Shopify natürlich mehr oder weniger das Payment und den Verkauf selber macht oder beobachten kann, sitzen sie auf dem, was früher mal eine Cookie-Weiche war. Ne? Also in der Cookie-Welt hat es gesagt, die sind da auch der Bock, der jetzt Gärtner wird und kann sagen, der Sale kam auf jeden Fall über unser Affiliate-Netzwerk.
Also die Cookie-Weiche, um zu allem zu Verständnis, ist sozusagen das Attributionselement, das es früher gab, um zu entscheiden, welcher Affiliate hat denn eine Provision verdient, wer hat denn den Kauf am Ende wirklich ausgelöst. Das war immer so natürlich die große Magie. War man jetzt mit der Preisvergleichseite der Erste oder war man mit der Displayanzeige der Erste? Und der Kunde hat dann immer bei sich diese berühmte Cookie-Weiche eingebaut, um dann zu gucken, hier kam ein Sale in dem Shop, nur wem muss ich jetzt die Provision bezahlen? Und dann, entsprechend gab es immer viel Ärger und viel Freude, je nachdem, wie es eingestellt war. Und da war eine große Machtposition bei dem Merchant oder bei dem Händler, dann sozusagen das Geld zuzuführen.
Genau, und ich habe vorhin erzählt, sozusagen, wie wichtig Payment für Apple, für Google, für Facebook eigentlich sein sollte als ultimative sozusagen Single Source of Truth oder die ultimative Wahrheit, was Attribution und Tracking angeht. Und ich kann mir vorstellen, ähnlich sieht ein Shopify das vielleicht auch schon. Und ich meine, die müssten eigentlich auch sehen, dass ihr größter Kanal, nämlich Facebook, immer ineffizienter wird. Ja? Dadurch, also um den großen Kreis zu schlagen, wir haben am Anfang über die sozusagen Probleme in der Verteilung zwischen Apple, Google und Facebook gesprochen. Und nach meinem Wissen ist Facebook der größte Werbekanal für Shopify-Händler.
Zumindest mit Instagram zusammen und so.
Genau, wenn Facebook, genau, mit dem Facebook-Universum. Mhm. Also es inkludiert Instagram, genau. Und wenn die jetzt sozusagen strategisch in einer immer schlechteren Position sind und die Werbung dort ineffizienter wird durch das Cookie-Verbot, wenn man so möchte, dann ist es vielleicht schlau, sich da auch ein bisschen unabhängiger zu machen und sich dann auch mehr TikTok zuzuwenden mit dem Affiliate-Netzwerk. Von daher ist es strategisch wahrscheinlich schlau. Und sie müssen halt schauen, dass sie mehr von dem Budget des typischen Shopify-Händler bekommen. Und einfach nur die Take-Rate zu erhöhen und sagen, wir nehmen jetzt 5%, ist, glaube ich, zu einfach. Deswegen sagen sie eher, wir geben euch eine weitere Werbemöglichkeit. Und davon, wenn ihr da $3 ausgibt, dann möchten wir 50 Cent von eurem Affiliate-Budget sozusagen als Affiliate-Netzwerk vielleicht haben und können so nochmal den Anteil an den Umsätzen erhöhen.
Ein Update zu unseren Kolleginnen und Kollegen von Vodafone. Und zwar gibt es ein neues Angebot, in dem Fall eine digitale Konferenz, die Vodafone Elevation Digital Days. So heißt das Produkt, also Elevation Digital Days, powered by Samsung übrigens auch. Das Ganze geht über die Bühne vom 27. bis zum 29. April. An 3 Tagen, jeweils ab 13 Uhr, kommen da in Summe über 50 Stunden Business-Inhalte, alles natürlich so Digital-Business, verschiedensten Perspektiven. Eine ganze Reihe von Menschen werden da auftreten, die man auch aus dem OMR-Umfeld kennen könnte. Scott Galloway ist dabei, Verena Pauster, Sebastian Truhn, aber halt auch Politiklegenden. Sigmar Gabriel habe ich in der Agenda gesehen. Ich selber darf dort auch mitwirken und tue das in Form eines ja ganz besonderen Podcast, den es nur da zu hören gibt, erstmal einer deutschen Mittelstandslegende. Also ich glaube wirklich sensationell. Das Ganze, wie gesagt, am 27. bis zum 29. April, die Vodafone Elevation Digital Days. Es kostet alles nichts. Einfach mal anschauen, anmelden, vodafone.de/elevation. Eine Sache noch ein bisschen off-topic, die ich dich fragen wollte, jetzt nachdem wir eigentlich schon die Reise fertig haben, aber ich führe seit einer Weile auch eine Diskussion unter anderem mit dem Sascha Lobo darüber, wie man sozusagen dieses Hate-Speech-Thema im Netz in den Griff kriegen könnte. Und da gibt es immer das ganz große Thema Klarnamen. Und Sascha sagt halt irgendwie, Klarnamen, ist No-Go, also das wird nicht funktionieren. Jetzt mein Gefühl ist, es muss irgendwie in die Richtung gehen, um halt zumindest die allergrößten Auswüchse einzubremsen. Wie siehst du das?
Ja, super schwierige Frage. Ich glaube, es gibt keine einfache Antwort darauf. Ich merke das bei mir selber, dass ich deutlich weniger gewillt bin, mit Usern auf Twitter zu interagieren, wenn die halt ein Pseudonym oder anonym haben. Das heißt, ich finde es dann, also gerade wenn Leute Fragen zu Aktien stellen oder auch zu irgendwelchen kontroversen Sachen und ich nicht weiß, wem ich antworte, dann habe ich das Gefühl, ich will eigentlich mit denen nicht in die Debatte treten. Also ich unterhalte mich prinzipiell mit jedem oder beantworte auch fast jeden Tweet, aber ich finde es besser, wenn man sich dabei ins Gesicht gucken kann und auch weiß, was der Hintergrund des anderen ist. Ne? Also ich will ja wissen, eine Frage kommt ja immer aus einem Kontext und zu wissen, von wem die kommt, ist, glaube ich, fair enough bei den einfachsten Themen. Ich will aber auch nicht, sagen wir, einem politischen Dissidenten oder einem Journalisten absprechen, dass der vielleicht oder ja jemand, der in einem weniger freien System als unserem lebt, dem will ich nicht absprechen, dass er jetzt auf Twitter nicht mehr passieren kann, wenn er seinen Klarnamen nicht verwendet. Von daher glaube ich, es sollte so ein bisschen vielleicht eine Etikette werden, dass wenn man mitdiskutieren will über Themen, die sagen leichterer Natur sind oder sagen, wo man keine Verfolgung fürchten muss, dass man dann eben auch so offen und ehrlich wie möglich auftritt. Ich verstehe aber auch durchaus, dass so ein Edward Snowden oder so jetzt nicht auf jeder Plattform mit dem Klarnamen unterwegs sein möchte. Von daher, ich glaube, beide Extreme können da nicht funktionieren. Es würde natürlich zu einer besseren Etikette führen, wenn man jetzt sagt, Klarnamen Pflicht. Aber man schließt auch Dinge aus, die dann einfach nicht mehr passieren können. Viele Sachen, die wir nicht sehen wollen, aber auch viele, die ganz wichtig sind und viel Klarheit in die Welt gebracht haben.
Also netto dann lieber nicht machen oder lieber machen?
Vielleicht so ein bisschen Freiwilligkeit dabei. Also Sascha Lobo ist ja auch trotzdem, also obwohl er anonym sein könnte, vielleicht hat er noch 3 anonyme Accounts, weiß ich, oder Pseudonyme. Aber wenn man wirken möchte, also man verleiht durch den Klarnamen ja so oder so seine Aussage mehr Wert. Das ist ja, was ich gerade aus der anderen Sicht sozusagen des Rezipienten versucht habe zu erklären.
Aber es hilft ja bislang nichts. Also ich meine, trotzdem gibt es diese ganzen Auswüchse.
Ja, vielleicht müssen wir einfach, wie gesagt, so aus einer Freiwilligkeit rauslernen, dass wir halt einfach nicht mit Leuten interagieren, die ihr Gesicht nicht zeigen. Und
also, aber kann man da Antroll zum Beispiel als Land oder als eine sozusagen regulierungsseitig irgendwas machen?
Ja, aber ich meine, wie würdest du sagen, dass ich, wenn ich auf einer Demo, also ich gehe jetzt auf den Alexanderplatz auf eine Demo und äußere da meine Meinung, da muss ich ja auch nicht meinen Klarnamen angeben. Da kann ich kann mich nicht vermummen, ja, aber ich muss mich nicht auffindbar machen.
Aber wenn du irgendeinen Scheiß machst, dann kann man dich festhalten und dann rausfinden, wer du bist.
Ja, das kann man theoretisch, also jemand sozusagen, der das macht, der schafft es wahrscheinlich auch, die Klarnamenpflicht zu umgehen. Aber sozusagen, die Anonymität verhindert ja noch nicht Verfolgung, sondern ich glaube, was eher dadurch kommt, ist, dass Leute sich trauen, Dinge zu sagen, die sie sonst vielleicht nicht unter ihrem eigenen Namen nicht sagen würden. Ob strafrechtlich macht, würde ich sagen, wer was strafrechtlich Relevantes sagen möchte, der schafft das auch sozusagen unter Umgehung der Klarnamenpflicht, wenn es eine gäbe. Ich glaube nicht, dass das durchreguliert werden sollte, sondern ich glaube, man sollte eher schauen, dass man eben sagt, unter Leuten, die in einem freien System leben, über Dinge reden, sozusagen, die relativ wenig kontrovers sind oder sozusagen im normalen Rahmen kontrovers, macht es vielleicht Sinn, wenn sich Leute identifizieren und wenn man andere auch ignoriert, wenn sie irgendwie nichts beitragen.
Oder das ist natürlich so ein bisschen auch so wishful thinking, dass das so käme, ne? Aber die Wahrheit ist ja, es kommt nicht so.
Ja, ich lebe das für mich so. Also wenn mich jemand antrollt zum Beispiel und ich weiß nicht, wer das ist, dann tue ich auch so, als wäre das jemand, den ich, weil ich kann das nicht einordnen, wenn ich nicht weiß, woher es kommt. Das ist so, als wenn du läufst durch die Straße und aber jemand schreit Arschloch um die Ecke, dann
du lebst du es ja auch nicht sauber, weil niemand nicht weiß, wo Auswüchse, ne? Also ich meine, du bist jetzt ja nicht so öffentlich wie jetzt ein Politiker, der dann da hart beleidigt wird oder irgendwelche Sachen, die Leute, Menschen, die sich jetzt zu politischen Sachen noch mehr äußern als du jetzt, ne? Das, wo dann richtig Action ist, die richtig beleidigt, bedroht von Klarnamen. Ja.
Lass uns mal in die richtige Welt versetzen. Also du läufst die Straße entlang und jemand, den du nicht siehst, schreit um eine Hausecke, beleidigt er dich so. Nimmst du das dann ernst? Du weißt ja nicht mal, wer es war. Also du kannst das ja eigentlich nicht ernst nehmen, wenn jemand so feige ist, dich anzupöbeln. Und ich würde sagen, ich ignoriere das dann, weil ich ja es eh nicht einordnen kann in den Kontext, weil ich nicht weiß, woher es kam, ob ich den Menschen überhaupt kenne. Und dann ist mir eigentlich schon egal, ob jemand mir Arschloch hinterher schreit oder Schlimmeres auch. Solange es jetzt nicht, also wenn jemand sozusagen mich bedroht, das ist nochmal was anderes dann. Aber ich meine, dann muss ich halt auch einen anonym anzeigen und versuchen, also dass es trotzdem eine Verfolgung gibt. Aber ich glaube, wir berauben uns vieler Sachen, wenn wir sagen, man muss sich bei allem identifizieren. Also dann ist halt Whistleblowing einfach nicht mehr möglich. So, dann könnt ihr irgendwie viele Artikel nicht mehr schreiben wahrscheinlich, viele Stories nicht mehr ausbuddeln. Finde ich kompliziert. Aber es ist keine einfache Frage. Und mich müsste man viel mehr drüber reden. Ich würde auch gerne noch mehr andere Meinungen hören.
Ja, aber ein Thema, das mich umtreibt.
Ich glaube, beide Extreme können nicht funktionieren letztlich. Und dann muss man vielleicht mit dem schlechtesten Kompromiss leben oder dem erträglichsten Kompromiss.
Also ich habe vor kurzem gedacht, dass die Frage sich gerade selbst beantwortet, weil ich sie auch sehr spannend finde, als ich gesehen habe, wie viel mittlerweile Leute selbst bei LinkedIn bereit sind, also bei vollem Klarnamen auf einem Business-Netzwerk auch hart sozusagen zu beleidigen, vielleicht sogar zu bedrohen. Und sagen wir mal, sehr offensiv quer zu denken. Da dachte ich mir, okay, wenn das jetzt hier so schon ist, dann bringt auch so eine Klarnamenpflicht nichts, weil die gibt es hier de facto nicht, aber trotzdem machen das alle mit Klarnamen. Naja, also wird uns auf jeden Fall eine Weile verfolgen und finde ich eine spannende Entwicklung. Letzte Frage, Reebok, sollte man das jetzt kaufen, wenn man das Geld hätte von Adidas?
Ich glaube, es gab ja in letzter Zeit viele so Szenarios, wo so ein bisschen eingestaubte Marken oder stiefmütterlich behandelte Marken dann nochmal so eine Renaissance erlebt haben. Also das irgendwie Eles wurde von einem Private Equity Player, glaube ich, sehr gut reaktiviert.
Moncler,
genau. Doc Martens hatten so einen riesen zweiten Frühling erlebt. Das heißt, ich glaube, es wird sich gern jemand finden, wahrscheinlich aus der Private Equity. Also es ist jetzt nicht sozusagen außer irgendwelchen Holdings, dass jemand das, also eine öffentliche Company das kauft. Aber es wird sich sicher jemand finden, der sagt, ich hole nochmal richtig gutes Potenzial und wenn diese Marke wieder in den Wettstreit treten kann mit einem Adidas und Nike, dann gibt's da gut eine Chance, dass die irgendwie, weil am Ende hast du ja im Moment ein Duopol fast, ne? Du hast die komplett Dichotomie gespaltene Welt zwischen entweder bist du Nike oder Adidas-Fan und ein paar viele kleine Marken, aber so ganz grob haben die einen riesigen Marktanteil zusammen. Und ist auch kein Wunder, dass Reebok da nicht genug Liebe bekommt in dem Konstrukt. Von daher glaube ich, allein, dass man sich differenziert und anders positioniert, dass das eigentlich sofort fast der Brand positiv zugute
kommt. Wenn du jetzt als bei einem der PEs, das machst du ja nur noch häufiger, als Berater dazugezogen würdest, was würdest du dir angucken, so bei Reebok aktuell? Welche Dinge würden dich interessieren?
Wahrscheinlich schon, wie gut ihr Direct-to-Consumer Geschäft schon ist und wie sie Marktplätze und insbesondere Amazon gerade handeln. Dann natürlich so ein bisschen, ich glaube, bei jeder Due Diligence, die ich sehe, wird inzwischen sehr stark auch so der ganze Sustainability-Sektor durchleuchtet. Also kann man in sozusagen unter dem Szenario, dass in 5 Jahren das ein sehr entscheidender Faktor ist oder noch entscheidender als heute schon, kann das Modell dann noch so funktionieren? Also ist man grün genug oder hat einen klaren Weg dahin, irgendwie ein bisschen sozusagen die Supply Chain einigermaßen ESG-konform zu gestalten? Das ist, glaube ich, wichtig. Also dass da nicht Kinder dran nähen, dass irgendwie keine Flüsse verdorben werden dafür. Und das wäre vielleicht auch schon eine neue, gute Positionierung für Reebok, dass man sagt, so, wir sind noch, das versucht natürlich auch jeder irgendwie in der Branche, aber dass man sagt, wir sind noch ein bisschen grüner und nähen vielleicht in Portugal und nicht in Kambodscha oder so. Ansonsten, was schaut man sich noch an? Ja, also typischerweise die Durchverkaufsraten der verschiedenen Saisons oder der Kollektionen ist, glaube ich, sozusagen einer der wichtigsten Faktoren. Also wie viel der Ware muss man am Ende rabattieren und wie viel kriegt man zum Originalpreis durchverkauft an den Handel oder Direct-to-Consumer. Man würde bestimmt schauen, ob es gibt schon einen guten Track-Record für Kooperationen oder ist das was man noch probieren kann.
Auch so Technologie, würdest du angucken, was haben die für eine Shop-Technologie oder sowas alles?
Genau, also es ist sozusagen Meta hat man das mit dem E-Commerce-Anteil oder D2C-Anteil schon ein bisschen abgedeckt, aber das würde man sich auf jeden Fall auch anschauen. Klar, also wie fit ist die Organisation eigentlich für eine Welt, in der es einen Direct-to-Consumer-Anteil gibt? Wurde Influencer schon probiert? Gibt es irgendwie kredible Möglichkeiten für Influencer? Ich glaube, Roger Federer ist gestern oder vor kurzem das erste Mal in On-Schuhen auf dem Platz gewesen, glaube ich, habe ich gesehen. Sowas kann natürlich spannend sein. Genau, ich bin mir sicher, da wird es einen Abnehmer finden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, die Chancen, dass das einen zweiten Frühling erlebt, wenn es sozusagen mehr Liebe und Attention nochmal bekommt von einem neuen Eigner, ist, glaube ich, größer als die Chance, dass die Marke komplett verwahrlost. Also sozusagen, insgesamt würde ich eher darauf wetten, bin ich.
Zumal, wenn man sich die aktuellen Bewertungslevel so anguckt, ich meine, die wollen jetzt ja irgendwie 2, irgendwas Milliarden für haben, aber Puma ist über 10 Milliarden wert. Ich glaube, selbst eine On ist wahrscheinlich mittlerweile über 1 Milliarde wert und das ist jetzt ja noch eine viel jüngere Marke, wahrscheinlich viel kleinerer Umsatz. Da gibt es viele Beispiele, Birkenstock, ganz anderer Bereich, genau, aber genau, ja. Ich glaube, jetzt irgendwie wurde jetzt ja verkauft für über 4 Milliarden, glaube ich.
Ne? Also, genau.
Ja, kann man jetzt nicht unbedingt 1 zu 1 vergleichen, aber trotzdem sieht man, was halt dafür aktuell zumindest Bewertungen möglich sind, wenn man es gut macht. Ne?
Genau. Ich glaube, wenn man die getrennt managt, entsteht wahrscheinlich mehr Wert dadurch, als wenn man sozusagen die einen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Würde ich so sehen, ja.
Alles klar. Pip, danke dir. Wer dich noch weiter und regelmäßiger hören will, wie immer, dich gibt's jede Woche montags im Doppelgänger-Podcast. Dich gibt's jede Woche immer wieder, 2-3 Mal die Woche im Ohne-Aktien-Betrayer-Podcast, immer mit einzelnen Features. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, hat wie immer Spaß gemacht.
Hi. Danke, Philipp. Ciao. Also, wie schon eingangs besprochen, kommt jetzt das Lebenszeichen von Alex Graf, dem Macher einer der vielleicht modernsten E-Commerce-Software-Angebote der Welt. Oder, Alex?
Ja, moin Philipp, danke für die Einladung. Und ja, genau, ich glaube, als ich das letzte Mal im Podcast war, da hatten wir gerade die letzte Finanzierungsrunde announced, 2018 über 20 Millionen. Da sind wir so ein bisschen in Europa gewachsen. Mittlerweile sind ja so 3 Jahre vergangen und das Thema E-Commerce ist ja auch durch Corona nochmal massiv durch die Decke gegangen. Da haben wir im letzten Jahr 130 Millionen Dollar einsammeln können von einem der bekanntesten Kapitalgeber überhaupt weltweit, von TCV. Und der hat uns dann mit einer halben Milliarde Dollar bewertet. In der Zwischenzeit sind wir natürlich weiter gewachsen. Da kann jeder jetzt seinen Dreisatz machen, ob wir noch Semi-Unicorn sind oder Unicorn. Aber es ist tatsächlich eine Menge passiert. Und dass immer mehr Businesses jetzt anfangen, sich mit E-Commerce oder transnationalen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, das hilft uns massiv weiter.
Okay. Und sag mal, wo gewinnt ihr Kunden? Ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, irgendwie B2B-Influencer. Bei euch ist ja sozusagen neben der Software, die ihr sozusagen dem Kunden hinstellen müsst, ja wahrscheinlich auch ein ganz großer Teil der Wertschöpfung, überhaupt erstmal Firmen zu finden, die euch vertrauen, weil man vertraut euch dann ja wirklich viel an und auch für lange Zeit.
Genau, es ist eine E-Commerce-Software ist meistens eine Infrastrukturinvestition. Das ist die Basis für ganz, ganz viele weitere Entwicklungen und Anbauteile wie PIM-Software oder Produktinformationsmanagement, wo du deine Produktdaten pflegst. Aber die E-Commerce-Software ist die Software, in der du eigentlich alles machst heutzutage. Ne? Du sozusagen machst dynamische Preise, lässt du da drin berechnen, du machst das ganze Thema Order Split, Workflow Management, also von wo kommt eigentlich die Ware, du baust da damit deinen Marktplatz auf, ne? Hast dann so Merchant-Portale, die an deiner E-Commerce-Software angeschlossen sind. Und bei uns ist es halt relativ einfach zu definieren. Wir haben halt, wir sind halt in einem Markt unterwegs, bei dem unsere Kunden entweder schon mit einer bestehenden Lösung unterwegs sind, auf einem Stack wie Shopify, Magento, Shopware oder auch einem Hybris oder einem Salesforce, mit dem sie eben nicht mehr flexibel genug neue Geschäftsmodelle bauen können. Also viele unserer Kunden fangen jetzt auch an, mit Spryker sich zum Marktplatz zu entwickeln. Oder du hast halt ein Geschäftsmodell, was so komplex ist, dass du einfach mit so einer Standard-Shop-Software nicht mehr zurechtkommst. Und das sind vor allem Unternehmen aus dem B2B-Bereich, die ja sozusagen für jeden einzelnen Kunden oft einen eigenen Workflow haben. Und das kannst du nicht mehr mit so einer Standardsoftware abbilden. Und insbesondere diese neuen Kunden, also B2B-Unternehmen, natürlich auch viele neue Industrien, also viele große Lebensmittelunternehmen, die jetzt auch anfangen, müssen ihre Läden zu verbinden und rein müssen in dieses Grocery-Delivery-Business. Die fangen jetzt auch getrieben durch Corona an, in E-Commerce-Lösungen zu investieren. Und da stehen wir in der Regel auf der Shortlist und dürfen da pitchen.
Und das mittlerweile auch weltweit, ne?
Mittlerweile weltweit. Wir stellen auch weltweit Leute ein. Wir haben immer noch natürlich einen Fokus im europäischen Markt, kommen ja natürlich aus dem deutschen Markt, haben viele Kunden auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber wir gewinnen regelmäßig jetzt auch Kunden in anderen Ländern, haben Kunden in Skandinavien, in den USA haben wir einige Kunden, in Asien haben wir einige Kunden. Also es gibt nicht viele Enterprise-Anbieter mit so einem neuen, modernen Stack, die du dir aussuchen kannst als Kunde. Und immer wenn es ambitionierte, sophisticated Geschäftsmodelle, nennen wir das, sind, dann kommen wir zum Einsatz.
Mhm. Aber nochmal ganz kurz zur Ausgangsfrage. Also wie zieht ihr das Interesse der Kunden? Wie kommt ihr auf die Shortlist? Also ich meine, das ist ja wirklich ein komplexes Modell, das man erstmal auch dem Kunden erklären muss, wo man halt einen Kunden für gewinnen muss. Und da gibt es ja nicht wenige, die das auch probieren.
Das stimmt. In Deutschland war das Wachstum natürlich sehr stark getrieben durch unser eigenes Netzwerk. Mittlerweile international und auch jetzt für die neuen Cases ist es sehr stark getrieben, auch durch die Reputation anderer Plattformen und Analysten. So die größte Analystenplattform weltweit ist sicherlich Gartner, die uns da auch ganz stark helfen, das Produkt im Markt zu erklären. In Deutschland seid es tatsächlich mittlerweile ihr, also die Warm Air Review Plattform. Hat sich da etabliert. Das ist ja, das kennen wir aus dem deutschen Markt ja so nicht. Also international sind diese Analystenplattformen von Forrester, IDC und Gartner gesetzt und im deutschen Markt gab es das noch nicht, im deutschsprachigen Markt. Und da sehen wir schon, dass viele Kunden, also wir sehen das ja auch in unserem Daten bei Salesforce dann, wo sich unsere Kunden Informationen einholen. Und oft sehen wir da auch das OMR Review Tag und sehen, da haben sich Leute das durchgelesen und solche Plattformen sorgen am Ende des Tages für Vertrauen, weil sie so als neutrale Instanz in dieser Buyer Journey stehen. Das ist ja nicht mehr so, dass ein Kunde an einen Konferenzstand kommt und sagt, hier Alex, zeig mir mal, wie geht ein Spryker und dann kauft, sondern der hat irgendwie schon 20 Touchpoints vorher und bei diesen Touchpoints sind Review-Portale mittlerweile ein ganz wichtiger Bestandteil.
Mhm. Und sag mal, bist du denn zufrieden mit den Kommentaren, die ihr so habt bei uns? Also ich habe jetzt geguckt, ihr habt glaube ich so 34 Bewertungen. Ist das, sagen wir mal, sagst du, das heißt ja schon mal, es gibt 34 Kunden, die euch kennen, das ist schon mal, und die uns auch nutzen sozusagen, das ist schon mal ganz geil. Wie guckst du sonst so drauf? Was guckst du jetzt erst an bei solchen Plattformen? Also die Sterne, guckst du dir sofort die Negativkommentare an, wie gehst du davor?
Also bei den Plattformen gucke ich natürlich erstmal an, was für Anbieter sind da eigentlich drauf. Es gibt natürlich auch Plattformen, die sind jetzt vielleicht für Commerce nicht so relevant. Ihr entwickelt euch da eine Richtung, die ist für Commerce sehr, sehr relevant. Aber ich schaue, was wird eigentlich bei anderen bewertet? Wie viele Bewertungen sind wirklich echt? Da muss man mittlerweile auch ein bisschen aufpassen, weil der eine oder andere Plattformanbieter da auch so ein bisschen schummelt. Wir nutzen das selber natürlich auch als Feedback-System und sagen den Kunden, wenn sie mit uns zufrieden sind, wenn sie ein Webinar bei uns gemacht haben oder wenn sie ein Training bei uns gebucht haben oder wenn sie die Software einsetzen, dann schreibt das doch bitte auch auf die Review-Plattform. Das ist wichtiger, wenn ihr es dorthin schreibt, als wenn wir jetzt eine Case-Study mit euch machen, weil eure Stimme ist dort neutral getrackt und wir nutzen natürlich auch das Negativ-Feedback und schauen uns an, was können wir besser machen. Und das wird auch immer wichtiger. Wir wissen auch, dass viele Analysten, also von den großen Analystenfirmen, sich weltweit mittlerweile sehr stark die Kommentare auf diesen Plattformen anschauen. Deswegen ist das für uns ein Thema, wo ein sehr, sehr großer Augenmerk drauf liegt und wo ich auch viel meiner Zeit investiere.
Krass, also dass du wirklich auch mit den Analysten-Calls zum Teil oder auch mit den in den Verhandlungen mit den Plattformen selber, ich habe es ja auch schon erlebt mit dir, also bist du dann selber auch präsent. Ich meine, als Gründer von so einem mittlerweile doch relativ großen Ding, ist das ja nicht selbstverständlich eigentlich, ne?
Genau, aber es ist ja nochmal unsere Visitenkarte, genauso wie unsere Webseite. Und ich vergleiche es manchmal so ein bisschen mit dem Google-Moment. So vor 15 Jahren gab es halt Tarek Müller, der entdeckt hat, wie man mit Forenlinks relativ gute Rankings bei Google erreichen kann. Und das Wissen hat er dann entsprechend genutzt. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt diesen 1:1 Google-Moment auf den Review-Plattformen, aber ich glaube, sie wären immer wichtiger, weil auch unsere Kunden zu Hause vorm Rechner sitzen und vor allem digitale Buyer-Journeys durchlaufen. Und dabei sind solche Plattformen ein ganz, ganz zentraler Teil. Und bis wir dann wieder uns treffen können auf dem OMR-Festival und die Kunden am Stand begrüßen können, dann dauert es vielleicht noch ein paar Wochen und Monate.
Das dauert auf jeden Fall leider noch ein paar Monate, ich kann es dir sagen. Das wird so kommen. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass du das irgendwie schon sozusagen voll in Anspruch nimmst, dass das auch funktioniert für euch, dass diese Plattform immer mehr Fahrt gewinnt. Das ist ja immer das Allerwichtigste am Anfang, den Marktplatz, also die allerschwierigste Phase. Wenn man einmal in Bewegung hat, dann wird es alles leichter. Und diese Bewegung ist jetzt, glaube ich, also es ist jetzt in voller Bewegung. Wir müssen jetzt sehen, dass wir es weiterentwickeln, neue Channels für euch auch noch mehr Reviews generieren, noch mehr Traffic draufschieben, dass noch mehr Menschen nachher bei uns lesen können, was ihr da anbietet. Und wie gesagt, die Bewertungen sprechen ja für sich. Ich glaube, ihr habt da sicherlich eines der Tools, das man sehen muss, wenn man sich für E-Commerce interessiert. Also auch ganz witzig, ich kenne deine Software auch mehr vom Hören sagen, aber über die Kommentare ist mir noch klarer geworden, was das so der Unterschied ist zwischen anderen Softwarelösungen, auch wo die Painpoints sind. Mensch, die sind noch nicht in China, kam da mal hoch und so. Also es ist schon, man lernt auch schon recht viel mit, so als jetzt jemand, der so ein Ding betreibt und einfach mal rechts und links guckt. Mittlerweile mache ich sogar teilweise Börsenstrategien, wo ich einfach gucke, wie werden denn bestimmte Softwarefirmen in so Review-Plattformen gesehen. Finde ich auch ganz spannend.
Genau, und ich glaube, ihr habt ja einen relativ uniken Pitch, wenn Kunden fragen oder wenn grundsätzlich Leute am Markt fragen, hey, wo kann ich mir denn mal anschauen, was die Software kann und was sie auch im Vergleich zu anderen Anbietern kann, dann kann man sie ohne weiteres zu eurer Plattform schicken, weil diese Art von Content gibt es zumindest im deutschsprachigen Bereich nirgends woanders, und das könnte auch ein Claim sein, OMR Reviews, was sonst.
Also, ich danke dir für den kleinen Support hier, für die Props. Und wie gesagt, wir hören uns wir sehen uns ja regelmäßig digital auf irgendwelchen Panels, demnächst bei Vodafone. Vor einigen Wochen war es noch regelmäßig im Clubhouse. Da bist du jetzt auch weniger, oder?
Also ich bin schon noch im Clubhouse, aber sehr, sehr, sehr ausgewählt. Und wir machen einmal die Woche so ein Format bei Spryker, das heißt Spryker on Air. Das senden wir auf LinkedIn live, und da lasse ich dann Clubhouse mitlaufen. Und da sind das tatsächlich 30, 40 Leute, die sich so ein Videoformat live dann als Audio anhören bei Clubhouse. Also die können weder mitreden, weil ich kann sie nicht mit auf die Bühne nehmen, noch können sie sonst irgendwas sehen, was wir da so zeigen im Video. Also man kann das schon nutzen, und ich habe noch mal ein, zwei Ideen entwickelt für Formate, wo das funktioniert, aber ja, der Hype ist vorbei, aber ich glaube, die Welle haben wir perfekt mitgenommen.
Ja, also insofern, wir werden uns wahrscheinlich auf der nächsten Welle sehen, wenn es die nächsten Monaten gibt, und im Zweifel, wie gesagt, gucken wir dann bei Twitch wieder irgendwie Holstein Kiel gegen Rufers Essen, demnächst dann, weiß ich nicht, in der dritten Liga oder so. Nee, wahrscheinlich aus Essener Sicht vielleicht, aus Kieler Sicht eher nicht. Ne?
Genau, aber ich würde es Essen wünschen, der Aufstieg naht.
Alles klar, danke dir, Alex.
Danke dir.
Zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die wir selber in der Hand haben, und zwar unsere hauseigene OMR Academy. Die machen wir mit maximaler Liebe, um euch wirklich da Wissen an die Hand zu geben. Am Ende gibt es ja auch ein Zertifikat, man muss da richtig viel Zeit auch reinstecken, 10 Wochen, jeweils 2 bis 3 Stunden Lernaufwand, aber man lernt halt auch richtig tief die Dinge, die man wissen muss, heutzutage im Digital-Business, im digitalen Marketing. Da laufen nämlich im April jetzt Kurse los, die drehen sich zum Beispiel um das Thema SEA und Google Ads, Fundamentalwissen dazu, dann Digital Marketing Analytics, auch dazu Fundamentalwissen, SEO, Fundamentalwissen, all diese Kurse, jeweils, wie gesagt, 10 Wochen mit 2 bis 3 Stunden Lernaufwand, mit Zertifikat, mit ganz viel Netzwerk, ganz viel Input. Schaut mal vorbei, omr-academy.de, und mit dem Gutscheincode OMRacademy10 gibt es 10% auf alle Kurse bei einer Anmeldung bis Ende April.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.